Darum hören wir nicht auf zu danken, hat Werner schon darauf hingewiesen, so lautet die Überschrift zu diesem Jubiläum. Wir haben schon allerhand Worte des Dankes gehört von euch beiden und werden noch weitere hören am Ende, Grußworte zum 60-jährigen Bestehen. Und nun füge ich noch ein Dankesgebet des Paulus hinzu, das er in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus niederschrieb. Ich lese im ersten Kapitel ab Vers 15. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Drei Schwerpunkte greife ich auf. Erstens beten, zweitens erkennen und drittens teilhaben. Teilhaben an der Fülle Christi. Warum will Paulus und warum sollen wir nicht aufhören, in der Gemeinde und zu Hause und unterwegs in Dankbarkeit vor Gott, Werner hat es schon erklärt, und mit ihm und durch ihn zu leben? Warum? Weil der Allmächtige und Treue uns in seinem Sohn Jesus Christus die Schätze des Himmels aufgetan hat. Segen über Segen, Vergebung aller Sünden, neues Leben, Gnade um Gnade. Davon ist die gesamte Bibel erfüllt und ganz besonders der Epheserbrief. Er sagt uns auch gleich zu Beginn, wozu wir erschaffen worden sind und erlöst worden sind. Wozu? Ausschließlich, dreimal wird es genannt, zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Das ist unsere Zielbestimmung und unser Auftrag. Und deshalb sollte es unsere tägliche Herzenshaltung werden, vor allem anderen, unserem Vater im Himmel, zu danken. Zu danken, dass er uns, seine Kinder, dazu ausersehen hat, dich, mit Gnade und Barmherzigkeit zu krönen. Ihm zu danken, dass er uns mit seinem Heiligen Geist versiegelt hat. Das bedeutet, dass er uns zu seinem Eigentum erklärt hat. Keine Macht der Welt und keine Macht der Hölle kann uns, die Erlösten, jemals wieder aus seiner Hand reißen. Unser Bürgerrecht im Himmel ist definitiv und unwiderruflich. Es gehört allen, die an unserem Erlöser Jesus Christus hängen. Wenn das kein Grund zur Dankbarkeit ist, gibt es nichts auf der Welt, was uns sonst noch froh und dankbar machen könnte. allein hier in diesem bedingungslosen Ja Gottes zu uns liegt der Grund aller wahren Freude. Allein hier liegt der Grund aller unerschütterbaren Hoffnung. Allein im Ja Gottes liegt der Grund für alles erfüllte Leben. Nur in ihm, nur in Christus. Darum, sagt Paulus also, darum höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet. Und dann fließt sein Gebet fort, wir haben es eben gehört, bis in die überfließende Fülle Christi hinein. Und das ist unser erster Schwerpunkt, beten. Glauben und beten ist ein und dasselbe. Zumindest die eine Seite und die andere Seite der einen Medaille. Glauben und beten, genauso wie leben und atmen. Genauso. Wer wenig atmet, hat ein schweres Leben. Wer gar nicht atmet, hat gar kein Leben. Man kann für wahr halten, dass der Sohn Gottes für uns am Kreuz gestorben ist und dennoch nicht oder kaum beten. Das gibt es massenhaft. Das ist dann ein Leben im Kopfwissen, aber kein Leben im Glauben. Kein Beziehungsereignis. Jede gute Beziehung lebt vom Austausch, von der Zuneigung und der Mitteilung der Herzen. Mit Herz meint die Bibel stets den Kern meines Ichs, die Schaltstelle meiner Persönlichkeit. Wer betet, schaltet sich ein in die Beziehung zu Gott und damit in das Leben Gottes selbst. Es geschieht im Gleichklang mit dem Glauben. Dieser, der Glaube, atmet ein, was Gott uns in seinem heiligen Wort darreicht. Und indem er die biblische Wahrheit inhaliert, atmet der Glaube auf. Er wird gestärkt. Und dann atmet der Glaube im Gebet aus, was im Herzen ist. Dankbarkeit zu Gott, Hingabe zu ihm, Fragen an Gott, Bitten an Gott, das ist das Ausatmen des Glaubens im Gebet. So wird die Liebe von Gott zur Liebe zu Gott. Das ist der Austausch der Herzen. Es gibt vermutlich im gesamten Universum nichts, was so unverhältnismäßig ist wie das Beten. Unser Rufen ist so klein und das Erbarmen Gottes ist so groß. Wer sich darauf mit ehrlichem Herzen einlässt, immer wieder trotz aller Widrigkeiten, der erfährt immer mehr, dass sein schwächliches Seufzen erstaunlich konkrete Antworten Gottes hervorruft. Da dringt Licht in die Finsternis, früher oder später, aber ganz gewiss. Licht dringt in die Finsternis, wenn wir beten. Hoffnung wächst auf in der Hoffnungslosigkeit, früher oder später, ganz gewiss. Freude breitet sich aus inmitten von Schmerzen. Irgendwie, nur Gott weiß genau wie, öffnet sich da der Himmel. Früher oder später, ganz gewiss. Das ist das Geheimnis des Glaubens und das Geheimnis des Betens im Glauben. Im 5. Bußpsalm, im Psalm 102, hören wir diese Zusage Gottes, auf die wir bauen können. Er, Gott, wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. Und David, ein großer Beter, stellt als Fazit seines Lebens im Psalm 37 fest: Ich bin jung gewesen und bin alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen. Gerechte beten. Darauf können wir bauen. Die Frage, die wir uns an diesem Gedenktag der Treue Gottes stellen müssen, lautet: Bauen wir tatsächlich darauf? Trauen wir ihm, dem Treuen und Allmächtigen? Da wir als Gemeinschaft der Gläubigen vom hohen Wert des Betens und den weitreichenden Wirkungen lesen und hören, fragt es sich: Ziehen wir daraus praktische Schlussfolgerungen? Das heißt, praktizieren wir, was Jesus uns aufträgt und verspricht? Er sagt: Bittet, 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 so wird euch gegeben, gegeben, gegeben. Matthäus 7,7. Er sagt es nur einmal, aber wir müssen es 100-mal noch hören. Wenn wir das tun, was Jesus uns da sagt, wenn wir also unsere wöchentlichen Gebetskreise, die eben Andreas erwähnt hat, als ein tragendes Element unseres Gemeindelebens begreifen und deshalb auch erwartungsvoll und immer zahlreicher zusammenkommen, werden wir noch staunen, was Gott daraus machen wird. Wir werden staunen. Kommen wir nur zusammen und tun es, und wir werden die Zusage Jesu erfahren. Von Erich Sauer, das ein Bibellehrer der Generationen gelehrt hat, stammt dieses Wort: Nur in der Gegenwart Gottes fließen die lebendigen Heilsquellen. Willst du also glücklich sein, so werde ein Beter. Gott teilt seine Gaben nur unmittelbar vor seinem Thron aus. Zum Thron der Gnade, hier steht es an der Wand. So können wir zu ihm kommen. Jetzt muss ich noch einmal das Wort von Dietrich Bonhoeffer wiederholen, das vor wenigen Tagen bei der Einladung zum jüngsten Gebetsabend weitergereicht wurde. Der schreibt da in seinem Buch Gemeinsames Leben: Eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Fürbitte der Glieder füreinander oder sie geht zugrunde. Jeder Gläubige und jede Gemeinde hat es täglich mit dieser einen Alternative zu tun. Du und ich und wir: aufblühen oder verwelken, beten oder geistlich schrumpfen. Es gibt keine andere Alternative. Wer wenig von Gott erwartet, betet wenig. Wer alles von Gott erwartet, der betet immer wieder und immer lieber. Garantiert, können wir Erfahrung machen, das ist so. Paulus ist ein Realist, er erwartet wahrhaftig alles von Gott, alles. Er weiß um seine elende Schwachheit, um seine Armut und er weiß und schreibt auch davon, um den unausforschlichen Reichtum Christi. Steht so im Epheserbrief. Also betet er. Also ist er ein glücklicher Mensch. Obwohl er bei der Abfassung dieses Briefes an die Epheser im Gefängnis sitzt, jubelt sein Herz, weil es erfüllt ist vom Licht der Gerechtigkeit und der Wahrheit. So steht das auch im Epheserbrief. Erfüllt von Jesus selbst. Deshalb gönnt Paulus und wünscht Paulus den Gläubigen damals und heute, wir haben es gehört, erleuchtete Augen des Herzens, damit wir unseren Erlöser und Herrn tiefer erkennen. Auch die Hoffnung, zu der wir berufen sind, Damit sind wir beim zweiten Abschnitt schon, bei der Erkenntnis Gottes. Paulus war nicht der Erste, der so betete. Wir haben es eben gehört, vor ihm hat Jesus gebetet für alle seine Jünger. Noch einmal rufe ich in Erinnerung, was Werner eben vorgelesen hat aus dem hohenpriesterlichen Gebet. Es gibt ja in dieser Heiligen Schrift kein einziges Gebet, das ähnlich erhaben ist, ähnlich machtvoll ist und überströmend von Liebe Gottes ist, wie jenes, das Jesus da vor seiner Gefangennahme und vor seiner Kreuzigung gebetet hat zum Vater. Als Erstes bittet er für die Seinen um Erkenntnis. Genauer, er spricht aus, was von unergründlicher Tiefe ist, hören wir den Satz genau an, das ist ewiges Leben, dass sie dich, Vater, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist ewiges Leben, das heute schon bei uns greifbar, fassbar und uns in Besitz nehmen möge. Indem wir ihn erkennen, sind wir mitten im ewigen Leben gelandet. Und der Sohn Gottes erbittet noch mehr, haben wir eben auch gehört, er bittet um Teilhabe an seinem Leben in der himmlischen Herrlichkeit. Geschieht demnächst. Darüber mache ich am Schluss nochmal eine Sonderbemerkung. Zunächst halten wir fest, dass Jesus in seinem hohenpriesterlichen Gebet ansatzweise das Geheimnis der Gemeinde enthüllt. Ansatzweise. Paulus wird es dann im Epheserbrief vollends aufdecken. Vor Grundlegung der Welt, so steht im Epheserbrief ganz vorne schon, hatte der allmächtige Gott diese einzigartige geistliche Körperschaft bereits im Herzen, die Gemeinde Christi, vor Grundlegung der Welt. Es ist genau diese Schar, die paar Leutchen und woanders noch, immer wieder eine kleine Schar, die, so betet Jesus, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Kaum zu fassen, aber wahr, es sind allesamt Menschen, soweit ich sehen kann, ihr alle, die, wie Jesus betet, wie wir vorhin schon gehört haben, die nicht von dieser Welt sind. Schaut euch mal an, zwickt euch mal im Arm. Sind wir nicht aus Fleisch und Blut? Wir sollen nicht von dieser Welt sein. Ich sage euch mit Sicherheit, wir sind nicht von dieser Welt. Wie auch Jesus, der in Bethlehem geborene Jesus, aus Fleisch und Blut war. Er war nicht ein Mann, sondern der Heilige Geist hat ihn gezeugt. So wie es im ersten Kapitel des Johannesevangeliums von uns, den Gläubigen, heißt, dass wir nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Leute, wir sind von Gott geboren, alle, die glauben. Und wer von Gott geboren ist, der gehört zur Gemeinde Christi. Und wer zur Gemeinde Christi gehört, der ist wohl noch für eine überschaubare Zeit in der Welt, doch er ist ganz gewiss nicht von der Welt. Ganz gewiss nicht von der Welt. Diese Wahrheit, wenn wir in dieser Wahrheit leben, wird unsere Sichtweise grundlegend ändern. Schritt um Schritt, immer mehr im praktischen Leben. Die Lebenspraxis wird verändert dadurch, wenn uns das bewusst wird. Auch in der Gemeinde. Das Gemeindeleben wird verändert. Wer bedenkt, dass er von Gott geboren ist und sein Leben, das neue Leben in Christus Jesus hat, der verliert zunehmend die Lust, sich aufzuführen, als ob er von der Welt sei. Das ist ja so noch der alte Reflex, ne? Und er wird seine Befriedigung nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt finden wollen. Er wird nicht mehr in Frage stellen, wie bedeutend, oder er wird nicht mehr anderen die Frage stellen, wie bedeutend oder unbedeutend er ist und ob er genügend gewürdigt ist und all so ein Kram, den die Welt bis zum äußersten Gipfelpunkt auslebt, der gehört nicht in die Gemeinde. Wir werden vielmehr als Befreite, von diesem Mist Befreite, mit wachsender Begeisterung in das Bekenntnis des Paulus einstimmen, es sei fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes Jesu Christi, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das wird unser Bekenntnis und es wird ein Jubel durch unsere Herzen gehen und durch die Gemeinschaften und durch die Gebete, wenn uns das klar ist. Je mehr wir in dieser grundsätzlichen Haltung übereinstimmen und das Kreuz Christi als Dreh- und Angelpunkt unseres Miteinanders begreifen, umso mächtiger wird der Geist Christi unser Gemeindeleben prägen und fruchtbar machen. Hören wir noch einmal hin, was wir vorhin gehört haben, und Jesus gleich zweimal hintereinander in seinem Gebet über seine Jünger sagt, sie sind nicht, ich wiederhole es, damit es uns mal so richtig tief ins Herz geht, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich, Jesus, nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, Vater, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Die erste Bitte Jesu. Und dann, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich, Jesus, nicht von der Welt bin. Und nun kommt's, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und da der Vater Jesu das Gebet seines Sohnes selbstverständlich erhört hat, denn sie sind ja eins, deshalb dürfen wir, sofern wir in dankbarer Hingabe am gekreuzigten und auferstandenen hängen, absolut gewiss sein, dass uns der Böse nicht antasten darf und nicht antasten wird. Das ist die Gebetserhörung. Und zweitens, dass das Wort Gottes uns in eine fortschreitende Heiligung führt. Das ist die zweite Gebetserhörung. Wenn wir also mit diesen Verheißungen Gottes im Herzen in die Gebetsstunde, in die Gottesdienste, in die Bibelabende gehen, dann wird die Gemeinde auch als 60-Jährige neu aufblühen. Können wir gewiss sein. Wir werden dann immer deutlicher wahrnehmen, zu welcher Hoffnung wir von ihm berufen sind und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Diese Erkenntnis gibt es, wie alles, was gut ist, nie unabhängig von Jesus Christus. In der Welt wird ja seit Jahrtausenden dieses und jenes erkannt, macht durchaus Sinn manchmal für das praktische Leben, aber im Vergleich zur ewigen Wahrheit sind diese Erkenntnisse der Welt lauter Belanglosigkeiten. Unserem himmlischen Vater und Heiland und Tröster, dem Heiligen Geist, geht es nicht darum, dass wir etwas erkennen. Es geht ihm darum, dass wir ihn erkennen. Ihn, den Ewigen und Allmächtigen. Denn in ihm ist das Leben und das Leben ist das Licht der Menschen. Wo er, der Erlöser der Welt, nicht erkannt wird, da bedeckt Finsternis das Erdreich und Dunkel die Völker. So steht es in Jesaja 60. Und wo wir, die wir von Jesus ergriffen sind, nicht täglich neu ihm unser Leben hingeben, sehr bewusst täglich ihm unser Leben überlassen und sein Angesicht suchen, da wird uns auch die Sogkraft der Welt immer wieder packen und in Verwirrung führen. Das müssen wir bedenken. Das ist unsere Verantwortung. Deshalb die Fürbitte des Paulus für die Gläubigen, dass wir durch den Geist der Wahrheit und der Weisheit und der Offenbarung, also durch den Heiligen Geist, ihn, Jesus Christus, erkennen sollen. Von der Erkenntnis Christi hängt deswegen alles ab, weil wir durch ihn erschaffen wurden, wir alles Sichtbare und Unsichtbare, weil wir in ihm vor aller Zeit erwählt wurden, wir alle erwählt vor Grundlegung der Welt, in Christus Jesus, nicht als Solisten neben ihm. Wir sind vorherbestimmt, Kinder des Allerhöchsten zu sein. Von ihm, Jesus, wurden wir aus der Tyrannei des Satans und der Macht der Sünde befreit. Die Tyrannei der Sünde ist gebrochen für den, der in Christus ist. Und durch ihn wurden wir gerufen, wurden geheiligt, durch Christus, gerecht gemacht. Kennen wir alle schon, ne? Aber wir müssen es hören, immer wieder, bis es uns ganz und gar ergreift. Und in ihm sind wir Erben der himmlischen Herrlichkeiten. Keiner, der diesen Reichtum seiner Gnade geschmeckt hat, als seinen Retter, als den wahren Freund, wir haben es vorhin gesungen, Freund und Geliebten erkannt hat, keiner wird sein Herz je wieder an den Gram dieser Welt hängen. Er wird sein Herz nicht an den Gram dieser Welt hängen. Vielmehr folgen wir dann viel lieber dem Rat des göttlichen Wortes, sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. So steht es im Kolosserbrief, ne, im 3. Kapitel. Und da steht ja auch im Kolosserbrief, dass nur in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Also ihn zu erkennen, in seiner Liebe mit ihm verbunden sein, das ist Leben in Ewigkeit. Das ist Teilhabe an der Fülle Christi. Das ist lebendige Gemeinde. Jetzt sind wir im 3. und letzten Abschnitt angekommen. Teilhaben an der Fülle Christi. Jesus öffnet uns ja mit seinem hohen priesterlichen Gebet und seiner Lebenshingabe am Kreuz den Weg in die ewige Freude, die heute beginnt, nicht demnächst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Nicht lange zuvor, vor diesem Gebet, hat Jesus diese Zusage ausgesprochen. Ich bin gekommen, dass sie, nämlich alle, die ihm der Vater gegeben hat, seine Jünger, ihr und wir, dass sie das Leben in der Fülle haben, im Überfluss haben. Als seine ersten Jünger das hörten, hatten sie keine Ahnung vom Ausmaß dieser Verheißung. Ja, sie hatten erfülltes Leben schon in ihrem täglichen Umgang mit Jesus, in der täglichen Lebensgemeinschaft. Das hat alles schon begonnen. Die Fülle öffnete sich für sie. Doch dass er ihnen mit seinem Sühnetod und in seiner Auferstehung die Tür zu einer völlig neuen Dimension öffnen würde, das enthüllte Jesus erst dem Paulus. Wir hörten es vorhin im 1. Kapitel des Epheserbriefs. Über alle Reiche, Gewalt, Macht und Herrschaft wurde der Auferstandene gesetzt. Alles hat ihm der Vater unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Haupt der Gemeinde, zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Da hebt der Heilige Geist den Vorhang zur Seite und wir erkennen, was kein Prophet des Alten Testaments von Mose bis Maleachi je auch nur ansatzweise erkannt hat. Jetzt Der erleuchtete Paulus sagt es uns, die Gemeinde ist der Leib Christi. Das klingt so simpel, es ist aber nicht fassbar. Keiner von uns kann das fassen. Das ist die Enthüllung, die Sensation schlechthin. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Gebildet aus Gläubigen, Juden und Nichtjuden. Wir, die wir mehr oder weniger begeistert sonntags in die Gemeinde gehen, ne? Oder in den Bibelkreis oder sonst wohin, hier, wir werden aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, wenn diese Wirklichkeit, dieses aufgedeckte Geheimnis Gottes, unser Bewusstsein mehr und mehr prägt, das Herz erschüttert. Es geht nicht um freikirchlich oder landeskirchlich, es geht nicht um katholisch oder evangelisch, das sind Organisationsformen. Und je mehr wir da mit unseren ehrgeizigen Zutaten aufwarten, umso schlimmer sind sie. Aber jenseits der Sichtbarkeit, die wir auch erleiden, auch aneinander immer wieder, und schon inmitten unserer Erbärmlichkeit wächst eine unvorstellbar herrliche Neuschöpfung Gottes auf. Wir sind dabei. Sie wächst auf. Im Glauben werden wir es immer mehr sehen. Jenseits der Sichtbarkeit und inmitten unserer Erbärmlichkeit. Das ist keine Organisation, die Gemeinde hier und sonst wo, die weltweite. Es ist ein Organismus, pulsierend vom himmlischen Leben, von Ewigkeit her beschlossen, die Krönung aller Schöpfungswerke Gottes. Das ist die Gemeinde Christi. Geformt aus ehemals geistlich Toten. Wir alle waren tot in unseren Sünden und Übertretungen, die nun alles Leben, alles Heil, allen Dienst, alle Freude ausschließlich aus der Offenbarung Christi, der überfließenden Liebe Gottes, das ist er in Person, aus ihm empfangen. Empfangen und empfangen und empfangen, das ist Leben im Glauben. Wir sind Herausgerufene, herausgerufen aus dem Todeszusammenhang der Welt. Herausgerufen aus der Tyrannei der Sünde. Und wir sind Hineingerufene. Der unwiderstehlich ist hessisch, ja, aber ich bin hier im Rheinland. Der unwiderstehliche schöpferische Ruf Gottes hat uns hineingerufen in eine einzigartige Existenzweise. Kein Geschöpf kannte diese Existenzweise bis dahin. Weder Adam vor dem Sündenfall noch die Engel. Geboren aus dem Geist Gottes, gekleidet in die Gerechtigkeit Christi, ersehnt im Herzen des Vaters, das ist ein völlig neuer Menschheitstyp, vollkommen vereint mit Gott, heute schon. Denn Christus ist unser Haupt. Von ihm geht alle Macht und alle Herrlichkeit aus und durchdringt alle Glieder seines Leibes, durchdringt unser Leben. Sein Wille geschieht. Er geschieht. Er ist das A und das O. Er sorgt dafür. Er geschieht, trotz unserer Blockaden. Wenn wir uns manchmal noch aufführen, als ob wir solche sind, auf die es scheinbar ankommt, geschieht der Wille Gottes doch, früher oder später. Er ist mächtiger als wir. Es kommt nur auf ihn an. Wenn wir das nur beherzigen, im Gemeindeleben, im Zuhause, es kommt nur auf ihn an. In ihm lebt die Gemeinde, in Christus Jesus. Und er lebt durch seinen Geist in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir dürfen uns also heute schon darin üben und mit ihm vertrauter werden und ihm vom Herzen lieben lernen, ihn immer tiefer zu erkennen, ihn und die Kraft seiner Auferstehung und mit ihm auch die Gemeinschaft seiner Leiden. So steht es in der Bibel. Denn solange wir als Zeugen in dieser gottfeindlichen Welt leben, gibt es Zunder. Die Gemeinde Christi ist die Frucht von Golgatha und damit ist sie auch Kreuzesgemeinde. Das gehört zu unserem Wesenskern. Sollten wir uns also nicht immer mehr und immer tiefer darauf besinnen, auch gemeinsam im Beten, wer wir heute schon sind? Wir sollten es uns vornehmen an diesem Jubiläumstag. Die Bibel sagt, ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr seid auserwählt, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ihr wisst, wo es steht, im 1. Petrusbrief. Wir sind berufen zum Leben im Licht, berufen zur Teilhabe an der Fülle und Herrlichkeit Christi. Noch einmal diesen Satz, den Jesus da sagt in seinem hohenpriesterlichen Gebet. Vater, ich will, dass wo ich bin, die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Wir sind die zentrale Gebetserhörung Christi, auf ewig mit ihm verwachsen, auf ewig sein Leib. Amen.